hörst eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
So, das war's jetzt mit unserem Infoblock. Jetzt gehen wir zur Predigt und ich werde am Anfang beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Ich danke dir, dass du heute wirken willst, dass du heute sprechen willst, dass du Herzen berühren kannst, dass du Herzen heilen kannst, dass du auch die unser ganzes Sein, nicht nur unsere Herzen, sondern auch unser Körper wichtig ist und du bist der Gott, der Wunder tut. Und so möchten wir dich einladen, dass du heute in unserer Mitte wirkst und Wunder wirkst. Danke, dass es um dich geht und nicht um uns. Du bist gut. Amen. Heute, in genau 30 Tagen, ist Heiligabend. Ein Monat noch bis zum Heiligabend. Wenn ihr reinkommen seid heute, habt ihr draußen schon einen großen Christbaum gesehen mit Geschenken und Lichtern. Wenn man abends durch die Stadt fährt, fällt dann auch auf, Weihnachten kommt näher und schon seit Wochen fällt es dann in den Geschäften auf. Es gibt jetzt wieder Spekulatius und Lebkuchen und Adventskalender zum Kaufen und manche Kinder sind wahrscheinlich schon fleißig mit dem Wunschzettel schreiben. Wobei, ich habe zum Tobi gesagt, ich glaube, in der Kindergruppe von 10 bis 15 ist über 50% steht einfach oben neues Handy, ist so mein Gefühl. Das ist so der Hauptwunsch bei allen Kindern. Und jetzt möchte ich euch, wenn Weihnachten so nahe kommt, bitten, ein kleines Gedankenexperiment mit mir zu machen. Keine Angst, es ist nur ein Gedankenexperiment. Ihr müsst nichts tun und es ist ja gar nicht echt. Aber stellt euch es mal vor. Ich komme nach dem Gottesdienst zu euch und sage dir, du, ich habe dieses Weihnachten so am Herzen, dass ich das mit ein paar Auserwählten, mit ein paar Menschen, die mir echt wichtig sind, feiere. Und ich möchte dich einladen, Heiligabend bei mir und meiner Familie zu sein. Es sind ein paar andere, die ich noch einladen möchte. Und ich glaube, es soll echt was Besonderes werden. Ich glaube, es wird ein Weihnachten, was du nie vergisst. Und ich lade dich dann ein und du bist dann und denkst dann, ja, habe eh noch keine Pläne vielleicht, oder denkst dann, naja, das war jetzt so mysteriös, ich komme, und dann bist du am Heiligabend da und fragst dich, okay, was ist da jetzt los, es ist nicht so besonders am Anfang, denkst du, ein bisschen Weihnachtsmusik, es gibt Fondue, oder was auch immer wir dann gemeinsam essen, und dann kommt der Teil, wo ich sage, so, und jetzt machen wir noch eine Andacht. Und dann wird es spannend, weil dann sage ich euch, ich habe das Gefühl, es ist an der Zeit, dass wir mal Weihnachten reformieren. Seit 2000 Jahren feiern wir zu Weihnachten die Geburt von Jesus und eigentlich habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich denke, wir sollten jetzt Weihnachten mich feiern. Es ist nicht mehr Heiligabend. Wir wollen beginnen und einen Trend setzen. Es ist jetzt Silvia-Abend. Und manche würden dann vielleicht lachen, so, haha, guter Scherz. Und dann teile ich Liederzettel aus und der Text ist dann, o du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Silvia-Zeit. Welt ging verloren, Silvia ist geboren, freue dich um Menschenheit. Spätestens dann würden wahrscheinlich die Ersten sagen, du Silvia, das Fondue, das liegt mir so im Magen, mir ist so schlecht, ich muss gehen. Andere würden vielleicht direkter sein. Hey Silvia, spinnst du? Ich glaube, du brauchst einen Arzt. Was ist mit dir los? Und die Dritten sagen schon am Handy und sagen, dringende Mitgliederversammlung am 27. Dezember, die Pastorin ist untragbar geworden. Es wäre ganz eigenartig, wenn ich plötzlich ein Fest nehme, wo wir Christen noch immer betonen, es geht um Jesus und nicht um Weihnachtsmann, es geht nicht um Geschenke, es geht um Jesus und plötzlich sagen würde, so, ab heute drehen wir es um mich. Es wäre befremdlich. Man würde sich nicht mehr wohlfühlen. Ihr könnt sich entspannen, ich habe das nicht in echt vor. Ja? Okay, gut. Wir müssen nicht die Pastorin jetzt loswerden und was tun wir dann mit dem Pastor, der mit ihr verheiratet ist. Genau. Warum erzähle ich das? Wir haben heute Abendmahl. Und ich glaube, dass den Jüngern beim ersten Abendmahl oder letzten Abendmahl, je nachdem, wie man es bezeichnet, das war das letzte Abendmahl für Jesus, aber das erste Abendmahl für die Gemeinde, ähnlich vielleicht gegangen ist. Heuer im Sommer, die meisten von euch haben es mitgekriegt, hat es um das Abendmahl bei Olympia große Verwirrung gegeben und viel Empörung, also das ist viral gegangen, diverse Videos. Aber ich glaube, es war nicht das erste Mal, das Abendmahl Verwirrung ausgelöst hat. Und weil wir eben heute das Abendmahl feiern, wollen wir da genauer hinschauen, warum ich glaube, dass schon beim ersten Mal das Verwirrung ausgelöst hat. Und so wie wir Christen, glaube ich, zu Recht empört waren über das, was bei Olympia mit Abendmahl gemacht worden ist, glaube ich, hätten vielleicht die Juden und auch die Jünger empört sein können, was Jesus an dem Abend gemacht hat. Aber der Unterschied war, die Jünger kannten Jesus und die wussten, das ist der Messias, das ist der, der Wasser zu Wein verwandelt, der auf dem Wasser gehen kann. Wenn der predigt, das echt was zu sagen hat und der Lazarus von Toten auferweckt hat. Deswegen hat das, wenn er plötzlich da ganz was Neues macht, viel mehr Gewicht, wie wenn ich da versuchen würde, jetzt ein Weihnachten zu Silvernachten umzudeuten. Also damals, Jesus war mit seinen Jüngern, wir sagen Gründonnerstag dazu, am Vortag vor dem Pass, also nicht am Vortag, am Vortag vor der Kreuzigung mit ihnen zusammen. Und es war das Passafest. Und jetzt wollen wir kurz anschauen, was Passafest eigentlich damals war, was das für Bedeutung gehabt hat, um dann zu erkennen, warum ich glaube, dass das für die Jünger eigentlich ziemlich verwirrend war und vielleicht sogar ein bisschen befremdlich. Das Passafest ist eines der großen zentralen Feste für Juden, so wie Weihnachten für Christen ist. Es wird für gewöhnlich gefeiert mit Familie und allerengsten Freunden. Man erinnert sich dabei an die Befreiung aus Ägypten. Und an die Befreiung aus Ägypten war auch der Moment, wo Gott einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat, wo er sie als Volk erwählt hat, als Gottes Volk erwählt hat. Das war der Auszug aus Ägypten, die Befreiung da. Und beim Passafest kommt man zusammen und man erzählt sich jedes Mal die Geschichte vom Auszug. Das jüngste Kind muss gewisse Fragen stellen und der Vater, der Hausherr, erzählt dann die Geschichte, so damit wirklich die Geschichte präsent ist, dass eine Generation zur nächsten Generation das wirklich im Kopf hat. Also es geht darum, dass Israel befreit wurde von der Sklaverei in Ägypten und das Volk Gottes erwählt worden sind. Jetzt ist vielleicht für manche von euch die Frage, wenn ihr nicht so ganz bibelfest seid, warum waren die Sklaven in Ägypten, wenn die ihr eigenes Volk sind? Israel und Ägypten sind zwar schon irgendwie Nachbarn, aber nicht so nahe. Darum nur ganz kurzer Rückblick in der Geschichte des Alten Testaments. Es gibt den Stammvater Abraham. Gott hat mit diesen Menschen gesprochen und ihn erwählt und gesagt, ich möchte dich zu einem großen Volk machen und ich habe ein Land für dich vorbereitet. Zieh weg von da, wo du wohnst, in dieses Land Kanaan. Und Abraham geht dorthin und Kinder, unter anderem auch Isaak, das ist der Sohn, auf den sein Erbe dann übergeht. Der Isaak kriegt zwei Söhne, Jakob und Esau. Esau wendet sich ab, Jakob kriegt diesen Auftrag weiter und Jakob kriegt dann 12 Söhne. Und diese sind dann die Stammväter, aus denen diese 12 Stämme von Israel entstehen. Also Jakob hat 12 Söhne und der 11. Sohn war der Josef. Und seine Geschwister, seine großen Brüder würden sagen, das war ein Giftzwerg oder so, eine richtig kleine Lästwanzen, die recht eingebildet war, die manchmal gibt es so in Familien Charaktere, mit denen man sich reibt. Und seine älteren Brüder haben ihn Josef nicht so mögen, jetzt haben sie ihn einfach in die Sklaverei nach Ägypten verkauft. Sind sie los waren, haben noch Geld gekriegt, im Papa haben sie gesagt, der Josef ist einfach gestorben, wildes Tier hat ihn gerissen, damals war das nicht eine sehr ungewöhnliche Todesursache. Josef war dann in Ägypten und obwohl er vielleicht schwierig zum Aushören war für seine Geschwister, war Gott trotzdem mit ihm. Und er hat dort ziemlich eine steile Karriere hingelegt, vom Sklaven zum obersten Berater des Pharao. Und als dann eine Hungersnot gekommen ist, sind auch die Geschwister, die Brüder von Josef gekommen und schlussendlich ist die ganze Familie nach Ägypten gekommen und hat sich dann dort während der Hungersnot niedergelassen. Im Land Goshen hat es geheißen, das war ein ganz fruchtbares Gebiet. Und dort sind dann die Familie oder die Israeliten, wenn man es schon so nennen will, wohnhaft geblieben. Für 430 Jahre. Das ist eine lange Zeit und damals hat es keine Verhütung gegeben, die Familien sind schnell gewachsen und das Volk ist von gut 70, 80 Leuten innerhalb dieser 430 Jahre auf eine massive Menge gewachsen. Und der Pharao, der nach 430 Jahren regiert hat, war nimmer der, der so ein gutes Verhältnis mit Josef ja gehabt hat. Der aktuelle Pharao hat gar nicht mehr gewusst, dass es einen Josef mal gegeben hat. Der hat nur gewusst, da gibt es einen Haufen Leute in meinem Land, die sich nicht sonderlich gut integriert haben, die immer nur ihre eigene Kultur und das eigene haben, die sind nicht Ägypter geworden. Ja? Und das wird echt gefährlich. Wenn ich mal angegriffen werde, könnte es sein, dass sie die mit meinen Feinden verbünden und dann habe ich die Feinde im eigenen Land. Ich muss schauen, dass die schwach werden, damit die keine Bedrohung sind für mich. Deswegen hat er begonnen, sie zu versklaven. Als das nicht gereicht hat, hat er begonnen, alle männlichen Babys zu ermorden. Es hat einen riesigen Massenmord gegeben. Und auch das hat nicht gereicht, um das Volk Israel wirklich zu schwächen. Da hat es dann ein Baby gegeben, das hat Mose geheißen, und das ist dem Massenmord entkommen. Und Jahre später, also 80 Jahre alt, also wirklich Jahre später, beauftragt Gott diesen Mose, dass er das Volk Israel aus Ägypten rausführt, aus der Sklaverei wegnimmt, nachdem die da jetzt jahrzehntelang massiv gelitten haben. Mose geht mit seinem älteren Bruder Aaron zum Pharao und sagt, wir haben den Auftrag, wir gehen jetzt. Der Pharao sagt, nein, das ist nicht, ihr seid meine Sklaven, erlaube ich nicht. Gott verleiht Nachdruck dieser Forderung, das Volk gehen zu lassen, indem er Plagen schickt. Heuschrecken, Frösche, verdorbenes Wasser, Viehpest, alles Mögliche. Pharao stimmt nicht wirklich zu. Dann kommt eine letzte, wirklich grausame Plage eigentlich, muss man sagen, weil Pharao nicht zugestimmt hat, dass das Volk gehen darf. Und die letzte Plage war, alle männlichen Erstgeborenen im ganzen Land Ägypten würden in einer Nacht sterben. Alle. Egal ob Ägypter, ob Juden oder sonstige. Und Gott sagt dann dem Volk Israel, aber es gibt einen Ausweg. Wer ein fehlerloses Lamm schlachtet und das Blut von dem Lamm auf den Türpfosten und Türbalken, auf das Holz streicht, in diese Häuser wird kein erstgeborener Sohn sterben. Und die Israeliten haben das gemacht. Und in dieser grausamen Nacht ist dann auch der Sohn des Pharao gestorben, mit tausenden anderen, auch alle männlichen erstgeborenen Tiere sind gestorben, sagt uns, es ist echt grausam, kann man nicht anders sagen. Aber Pharao hat dann eingelenkt und hat gesagt, okay, ich lasse jetzt die Sklaven gehen, jetzt gebe ich nach. Und die Hartherzigkeit, die er davor bewiesen hat, hat eigentlich sehr viel Opfer dann im ganzen Land gefordert. Und bevor dieser Abend noch stattgefunden hat, hat Gott dem Volk Israel schon den Auftrag gegeben, dieses Passa jedes Jahr zu feiern, zur Erinnerung an den Auszug. Also bevor es passiert ist, war schon der Auftrag da, das zu feiern. Dass Gott das Volk aus der Sklaverei befreit hat, dass er ihre Erstgeborenen bewahrt hat, dass er sie als Volk erwählt hat. Und das ist dieses Fest, wo jetzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen war. Und es war ein Fest, wo ganz viel Symbolik auch immer drinnen war. Es hat ungesäuerte Brote gegeben, weil an dem Abend mit dem Auszug, die Israeliten haben gewusst, wir haben nicht viel Zeit, sie haben das Brot nicht gehen lassen, damit es schon aufgeht, deswegen ungesäuerte Brote. Man hat bei dem Passafest immer bittere Kräuter gehabt, um zu erinnern, wie bitter die Zeit war der Jahrhunderten- oder jahrzehntelangen Sklaverei. Solange es den Tempel noch gegeben hat, der ist 70 nach Christus zerstört worden, aber solange Tempel da war, sind auch zu Passa immer im Tempel hunderte von Passa-Lämmern geschlachtet worden und dann in den Familien verzehrt worden, um zu erinnern, dass dieses Passa-Lamm damals die Erstgeborenen, das Blut, das verschont hat und auch die Sünden zudecken sollte. Es hat beim Passafest 4 Kelche gegeben, die getrunken wurden. Das erste war der Kelch der Heiligung, also Kelche mit Wein gefüllt. Der erste war Kelch der Heiligung, der zweite Kelch des Gerichts, der dritte Kelch der Erlösung und der vierte Kelch des Lobpreises. Also für die Juden war das Ganze ein besonderes Fest, wo sie immer dieses Identitätsgebende, wir sind Gottes Volk und an das erinnern wir uns. Wir sind befreit worden von der Sklaverei in Ägypten. Und ich glaube, zur Zeit Jesu war es aber auch immer, es hat einen bitteren Beigeschmack gehabt, weil sie besetzt worden von Römern. und sie eigentlich gewünscht haben, wieder Freiheit zu kriegen von dieser Besetzung von Römern. Einerseits gedenkst du dessen, was Gott vor Jahrhunderten gemacht hat, andererseits merkst du, hey, da ist etwas, was nicht gut rennt. Und jetzt kommt dann Jesus und feiert dieses Passafest mit seinen Jüngern und ich glaube, mit dem, was er dann gemacht hat, hat er sie total verwirrt, weil sie nicht das Wissen haben, was wir jetzt gehabt haben. Aber um fair zu sein, es war nicht das erste Mal, dass Jesus seine Jünger verwirrt hat. Das hat er schon davor auch gemacht, manchmal mit Aussagen, die er gesagt hat. Und sie haben noch nicht ganz Sachen damit anfangen können, weil es manches noch gefehlt hat an Erleben und Wissen. Aber jetzt wollen wir mal in den Text reingehen. Wir sind in Lukas Kapitel 22. Es gibt 4 Evangelien der Bibel. Das sind so, auf Neudeutsch würde man vielleicht sagen, so eine Art Biografien, aber sie sind nicht sehr ausgewogen, weil sehr viel Fokus ist auf die letzte Woche im Leben Jesus und die ganzen Jahre davor eher kurz kommen. Lukas hat aufgeschrieben über Jesus seine Biografie von der Geburt bis zur Auferstehung, unter anderem natürlich auch die Tage rund um seine Kreuzigung. In Kapitel 22 lesen wir da. Ab Vers 7 beginne ich zu lesen. Es kam nun der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. Geht und bereitet das Passahmahl für uns vor, sagte er. Was sollen wir tun, fragten sie. Hört zu, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen Mann sehen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Und sagt dort zu dem Hausherrn, der Rabbi lässt fragen, wo der Raum ist, in dem er mit seinen Jüngern das Passa feiern kann. Er wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Raum im Obergeschoss zeigen. Dort bereitet alles vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und fanden alles genauso, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passa vor. Als es dann soweit war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch und sagte, ich habe mich sehr nach diesem Passamahl mit euch gesehnt, bevor ich leiden muss. Da beginnt es, wo Jesus plötzlich bei diesem Passafest beginnt, über sich zu sprechen, anstatt über die Geschichte. Er sagt, ich habe mich danach gesehnt, das zu feiern, bevor ich noch mal leiden muss. Und ich glaube, das war schon der erste Punkt, da wo die Jünger verwirrt waren, weil Jesus hat in den letzten Wochen immer wieder von so Leiden gesprochen. Und er muss leiden. Und eigentlich, sie haben ja erwartet, dass Jesus da ist, um die Römer rauszuhauen. Ja? Sie haben immer noch gedacht, er ist der Messias, der Israel von den Römern befreit. Und jetzt spricht der Jesus an diesem Passafest von Leiden, anstatt von damals den Ägyptern oder den Römern. Und jetzt stellt sich vor, ihr seid dort bei den engsten Vertrauten, bei diesen 12. Wenn Jesus leidet, was bedeutet das für euch? Alle wissen, dass ihr mit dem unterwegs wart. Heißt es, ihr müsst dann auch, also ich glaube, es war sehr aufwühlend und auch verwirrend natürlich für die Jünger. Und sie hätten sich gewünscht wahrscheinlich, dass Jesus mehr über die Römer redet, wie über Leiden. Und Jesus macht weiter und sagt, denn ich sage euch, ich werde nicht mehr davon essen, bis es im Reich Gottes seine ganze Erfüllung findet. Und ich glaube, da war schon wieder so Zahnräder sind gerattert und was heißt das jetzt? Jesus wird kein Passa mehr feiern, das ist doch ein Gebot Gottes, wir müssen das jährlich, warum feiert der das nicht? Also sie haben da vieles einfach, die Infos, sie haben noch keine Kreuzigung und keine Auferstehung erlebt gehabt, das haben sie nicht gehabt. Und Jesus sagt, ich werde das jetzt nicht mehr feiern. Dann Vers 17, dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt ihn und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich keinen Wein mehr trinken. Was auch wieder verwirrend war. Es hat ja 4 Weinkelche gegeben. Man nimmt an, dass das der dritte Weinkelch war, nachdem wie die Reihenfolge vom Passafest ist und wie das da aufgebaut ist, dass das der zweite war. Der dritte kommt erst. Also das ist der zweite Kelch, der Kelch des Gerichts, den Jesus seinen Jüngern gibt und dann sagt, ich werde aber nicht mehr vom Wein trinken, sondern gibt ihn seinen Jüngern zum Trinken. Dann nahm Jesus ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies als Erinnerung an mich. Und jetzt beginnt Jesus und deutet um. Das Fladenbrot, das eigentlich für die Eile gestanden ist, die sie gehabt haben beim Auszug, nimmt jetzt Jesus und sagt, das ist mein Leib. Und ich stelle mir vor, dass die Jünger da gesessen sind und gemeint haben, meinst du das jetzt symbolisch oder ist das echt? Wäre es nicht logischer, das Lammfleisch zu nehmen, aber er nimmt das Brot, bricht es und sagt, das ist mein Leib. Und was ganz interessant ist, so wie beim Auszug aus Ägypten, sagt Jesus an dem Abend schon, tut das zur Erinnerung an mich. Da war noch keine Kreuzigung und keine Auferstehung. Und jetzt gibt schon Jesus den Auftrag, das zur Erinnerung an ihn zu feiern. Nicht mehr die Erinnerung an Auszug aus Ägypten, sondern die Erinnerung an Jesus. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund. Dieser neue Bund gründet sich auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Jetzt sind wir beim dritten Kelch, das war der Kelch der Erlösung. Jesus nimmt ihn und sagt, dieser Kelch ist jetzt der neue Bund. Auszug aus Ägypten war der alte Bund. Jetzt sein Blut begründet den neuen Bund. Jetzt geht es nicht mehr um Israel, dieses Volk erwählt wurde, sondern jetzt geht es um die gesamte Menschheit. Und die Jünger, die haben natürlich gewusst vom alten Bund, dass Gott Israel erwählt hat, aber sie haben auch gewusst, in Jeremia gibt es eine Prophezeiung von einem neuen Bund. In Kapitel 31, Vers 31, hat der Prophet Jeremia gesagt, passt auf, die Zeit wird kommen, spricht Jahwe. Da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Juda. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch hierher bin, spricht Jahwe. Also der erste Bund, der war gebrochen, der war kaputt. Und jetzt macht Jesus einen neuen Bund und sein Blut besiegelt dieses neuen Bund. Und der Autor des Hebräerbriefs ist da ziemlich drastisch, weil der schreibt im Kapitel 8 im Hebräerbrief, Vers 13, wenn Gott also von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald verschwunden sein. Also Jesus kommt mit seinem Blut und ersetzt diesen alten Bund. Das bedeutet nicht, dass Israel nicht mehr das erwählte Volk Gottes ist. Aber der erste Bund ist nicht mehr das, auf das ich mich stützen kann, auf das ich meine Identität bauen kann, sondern jetzt brauche ich den neuen Bund, den besseren Bund. Und ich glaube, den Jüngern hat der Kopf geschwirrt, wie das so, dies ist mein Blut und der neue Bund und mein Leib, der für euch hingegeben wird und ich werde leiden. Also er hat ganz viele unangenehme Dinge angesprochen, eigentlich bei vielleicht einem Fest, wo man sich eigentlich freuen will, dass die Sklaverei aus Ägypten vorbei ist. Und dann wird es nur mal krass, weil Jesus beginnt jetzt und spricht von Verrat. Also er war da mit seinen engsten Vertrauten und spricht jetzt von Verrat. Doch wisst, der Verräter hat seine Hand mit mir auf dem Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn ausliefern wird. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen, wer von ihnen wohl so etwas tun würde. Es kam aber auch zu einem Streit unter den Jüngern, wer von ihnen als Größter gelten könnte. Da sagte Jesus, in der Welt herrschen die Könige über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Doch bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll so wie der Geringste sein und der Führende so wie der Dienende. Im Nachhinein stehen wir jetzt vielleicht da und schütteln ein bisschen den Kopf über die Jünger. Wie können sie da jetzt streiten drüber, wer der Größte ist? Jesus hat gerade gesagt, er wird leiden, er gibt seinen Leib hin, er wird sein Blut vergießen, er wird verraten werden und die fangen an zu streiten, wer ist der Größte. Ich glaube aber, dass das vielleicht gar nicht so überraschend ist, wenn wir uns in die Situation der Jünger hineinversetzen. Erstens ist da diese Anschuldigung des Verrats im Raum und jeder versucht jetzt zu erklären, warum er nicht der Verräter sein kann. Petrus sagt, ich habe meine Frau sogar zurücklassen zu Hause. Ich habe mein Fischereigeschäft aufgegeben. Der Matthäus sagt, hey, ich war so reich geworden als Zöllner. Und also ich habe so viel Opfer gebracht, ich werde jetzt sicher nicht an Jesus verraten. Und jeder stellt da wahrscheinlich das raus, warum er jetzt nicht. Du bist da ja ein bisschen so in einer Cluedo-Runde und man sucht da den Verbrecher. Das ist ja, glaube ich, eine unangenehme Stimmung. Und das Ganze, was Jesus da gesagt hat, hat für sie vielleicht nur so wenig Sinn gemacht, dass sie froh waren, über etwas reden zu können, wo sie auf einen Terror waren, wo sie sich auskennt haben, nämlich wer ist der Beste. Das haben sie schon öfter gehabt. Und das ist, kennt ihr das, manchmal wechseln Leute das Thema, wenn es unangenehm wird, und ich glaube, das war vielleicht für die Jünger so, weg vom Leiden, mit Blut, was soll das alles, wir sollen da jetzt einen Kelch mit Blut trinken. Ja, lieber auf sicheres Terrain, wer ist der Beste von uns. Wir im Rückblick, wir tun uns leichter, weil wir wissen über den Tod und die Auferstehung schon Bescheid. Und ich glaube, ein paar Tage später war es auch für sie viel leichter. Wenn wir jetzt zurückschauen, dann sehen wir ganz viele Parallelen. In Israel wurden Lämmer geopfert und das Blut war ein Zeichen dafür, dass Gott die Sünden vergibt. Als Johannes der Täufer bei der Taufe Jesus sitzt, sagt er, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnehmen wird. Jesus ist das vollkommene Lamm. Es braucht keinen Tempel mehr in Israel, wo jetzt noch zum Passa Lämmer geschlachtet werden müssen, weil Jesus ist schon das Lamm, das vollkommen bezahlt hat. In Ägypten war der Preis für die Sünde des Pharaos, für die Hartherzigkeit des, dass die Erstgeborenen der Menschen sterben mussten. Bei dem letzten Abendmahl war der Preis für die Sünde der Erstgeborene Gottes. Nicht mehr Menschen mussten ihren Erstgeborenen hingeben. Gott hat seinen Erstgeborenen hingegeben, um für die Sünde zu bezahlen. Jesus hat über sich selbst gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es war jetzt auch nicht mehr nötig, dass das Blut von Lämmern an das Holz der Tür gestrichen wurde. Das Blut Jesu ist über das Holz vom Kreuz geronnen und es hat ein für alle Mal gereicht. Das Blut vom Passahlamm und diese ganze, das Geschehen in der Nacht hat die Israeliten befreit von ihrem Dasein als Sklaven. Das Geschehen am Kreuz hat uns befreit von unserer Schuld, aber auch von unserer Scham, von unserer Sünde, von unserem Versagen. Es gibt vollkommene Freiheit, mehr wie nur diese Freiheit von der körperlichen Sklaverei, die die Israeliten gehabt haben, auch von einer inneren Freiheit. Und so glaube ich, gibt es ganz viele Parallelen, die sehr bewusst waren vom Passafest, das Jesus dann genommen hat und gesagt hat, ab jetzt dreht es sich um mich, es wird nicht mehr das Passa gefeiert in meiner Gemeinde, sondern jetzt wird Abendmahl gefeiert, jetzt wird sich an mich erinnert, an das, was ich für euch tue. Und das klingt vielleicht von außen betrachtet ein bisschen narzisstisch und arrogant, wenn man jetzt da fest umdreht und es dreht sich um dich. Aber wenn du der allmächtige Gott bist, der Schöpfer des Himmels und der Erde, und wenn du der bist, der auch sein Leben hingibt, der stirbt und wieder aufersteht, dann hast du das Recht, dass du ein Fest umdrehst und dass es sich um dich dann dreht. Weil das ist, was alle Menschen Freiheit schenken kann, wenn wir dieses Blut annehmen. Es musste das Blut am Türpfosten sein, damit die Erstgeborenen verschont werden. Und nur wenn das Blut Jesu über unserem Leben steht, dann werden wir auch verschont werden. Tobi und Lobpreisteam, ihr könnt euch dann schon bereit machen, weil wir werden jetzt das tun, was Jesus aufgetragen hat, nämlich wir werden Abendmahl feiern, wir werden uns erinnern an das, was Jesus im neuen Bund gemacht hat, ein Bund, der besser ist wie der alte Bund. Wir werden feiern, dass Gott unsere Schuld, unsere Scham, unsere Sünde von uns genommen hat, dass wir ein neues Leben bekommen haben. So wie Jesus gesagt hat, wer mich glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wir haben ein Leben, das vom körperlichen Tod nicht mehr unterbrochen werden kann. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann ist es auch immer Verkündigung, weil wir sagen damit auf Neudeutsch gesagt, ich gehöre zu Team Jesus. Ich bin ein Nachfolger von Jesus. Wer am Abendmahl teilnimmt, sagt, ich bin ein Nachfolger, ich bin ein Jünger. Jesus hat das Abendmahl, das erste Abendmahl, nicht mit allen Leuten gefeiert, die an ihn glaubten. Er hat nicht mit allen gefeiert, die bei der Speisung der 5000 dabei waren. Er hat mit seinen engsten Jüngern gefeiert. Die Leute, die gesagt haben, ich gebe mein bisheriges Leben auf und du bestimmst jetzt mein Leben. Mein ganzer Lebenswandel, das Aufstehen bis zum Niederlegen, war von den Jüngern bestimmt von Jesus. Und mit diesen Leuten hat er Abendmahl gefeiert. Nicht nur Leute, die kommen sind, weil sie ein Wunder braucht haben und glaubt haben, dass Jesus ein Wunder tun kann. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern, gibt es zwei Voraussetzungen. Das erste ist, glaubst du, dass Jesus dein Herr und Erlöser ist, der für deine Sünde gestorben ist? Und das zweite, genauso wichtige ist, bist du bereit, dass er der Herr über dein Leben sein kann, dass du wirklich ein Jünger bist, der ihm nachfolgt und sagt, Jesus, du bestimmst jetzt meinen Lebenswandel. Wenn du zu den beiden Ja sagen kannst, dann bist du herzlich eingeladen, mit uns jetzt dieses Abendmahl zu feiern. Wenn du sagst, habe ich noch nicht die Klarheit, ob ich wirklich glaube oder ob ich wirklich Jesus da nachfolgen will, dann lade ich dich nochmal ein. Wir haben Alpha-Kurs, finde es raus, mach dich auf die Suche. Wir verbringen so viel Zeit, wir haben gestern gerade darüber geredet, wir verbringen so viel Zeit mit Belanglosigkeiten, mit, weiß ich nicht, am Handy durchscrollen, mit Zeit vom Fernseher, Autofahren, wie viele Jahre deines Lebens du im Auto unterwegs bist. Die wichtigen Fragen des Lebens sind ein paar Stunden wert von deiner ganzen Lebenszeit, um die abzuklären. Auch wenn es vielleicht immer passt nie rein, aber nimm dir ein paar Stunden mal Zeit, um das abzuklären. Ist dieser Jesus so vertrauenswürdig, dass ich sage, ich folge ihm wirklich, wirklich nach? Wenn du jetzt aber schon heute hier bist und sagst, hey, ich möchte dieses Leben mit Jesus beginnen, ich habe das nicht oder ich habe das irgendwie verloren, dann komm zum Gebetsteam. Wir werden noch einen Gottesdienst da Gebetsteam haben. Sie beten gerne mit dir für alle möglichen Anliegen, aber auch wenn du sagst, hey, ich möchte mein Leben mit Jesus beginnen oder ich möchte wieder zurück zu Jesus. Und jetzt werden wir dann gleich eine Lobpreiszeit haben. In den nächsten drei Liedern kannst du dann nach vorne kommen. Wir haben da ungesäuertes Brot und wir haben Traubensaft und wir haben Wein. Da kannst du entscheiden, was möchtest du. Wein ist in weinroten Bechern, Traubensaft ist in durchsichtigen Bechern. Du kannst dann noch kommen und die Zeit nehmen, um dich an das zu erinnern, was Jesus für dich getan hat am Kreuz, dass er einen neuen Bund gemacht hat, dass er sein Leben wirklich hingegeben hat, das Blut für dich vergossen hat, weil er dich so sehr liebt. Und wenn du denn das genommen hast, kannst du diese kleinen Becher da hinstellen und dann kannst du wieder am Platz gehen. Und es gibt keine Reihenfolge. Kommt, wie ihr das wollt. Und ich möchte gleich auch noch sagen, ich denke, es soll auch eine Zeit sein, wo wir mit Gott reden. Also wenn du sagst, ich habe was am Herzen, das mich bedrückt, ich brauche da Freiheit von meiner Schuld oder Freiheit von meiner Scham, kannst du das jetzt auch als Zeit nehmen, um mit Gott zu reden. Wenn du den Eindruck hast, Gott sagt dir etwas für andere, dann gib es weiter. Du kannst dann nach dieser Lobpreiszeit dann auch, wenn wir Zeit haben, wo Leute was weitergeben können, was sie mit Gott erlebt haben oder wenn sie Eindrücke haben, die sie denken, sind für andere gut und die wollen wir dann weitergeben. Also nimm da auch Zeit, um wirklich auch auf Gott hinzuhören. Ich werde jetzt noch beten und dann, wenn der Lobpreis losgeht, könnt ihr kommen und dieses Abendmahl feiern. Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirklich dich selbst hingegeben hast. Es hat dich alles gekostet und du hast das Leid auf dich genommen, weil deine Liebe größer war. Und ich danke dir, dass du dich noch Gemeinschaft mit uns sehnst, dass du uns neues Leben schenkst, dass du alles neu machst, dass wir ewiges Leben haben und unsere Schuld in dir vergeben ist. Und ich danke dir, dass wir uns an das erinnern dürfen, was du getan hast, an diesen unfassbaren Liebesbeweis. Und ich danke dir, dass wir das als Gemeinschaft machen dürfen, weil du hast uns einander geschenkt und das ist so kostbar. Danke für dein Leib und dein Blut, was du für uns hingegeben hast. Danke, dass du uns neu machst. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.